Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Guten Tag, mein Name ist Andrea Gerg.
Und ich bin Christian Rapansel. In ein paar Tagen wird ja in Leipzig der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Und wir werfen jetzt einen Blick auf die Sachbücher, die nominiert sind. 5 Bücher, 5 Autorinnen und Autoren stehen auf der Shortlist.
Und wir haben für die Sendung heute alle nominierten Autorinnen und Autoren eingeladen, zusammen mit der Buchmesse und mit dem Literarischen Kolloquium Berlin.
Die Bücher, die handeln von Sprache und warum scheinbare Missverständnisse manchmal etwas Wahres offenbaren.
Von der Normalität, dass im Grunde niemand von uns normal ist.
Von der Bedeutung, die Hannah Arendt heute wieder hat.
Von Michelangelo und warum auch sein Werk uns bis heute so berührt.
Und von der Kriegsflucht eines Vaters vor 77 Jahren. Und mit diesem Buch beginnen wir auch unser Sachbuchmagazin. Herzlich willkommen.
550 Kilometer ist die Journalistin Christiane Hoffmann zu Fuß gewandert auf den Spuren ihres Vaters. Das war als Kind sein Fluchtweg aus Schlesien in den Westen. Alles, was wir nicht erinnern, heißt das Buch, das sie über diese Erfahrung und die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte geschrieben hat und mit dem sie für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert ist. Ich freue mich, mit Christiane Hoffmann, die derzeit erste stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung ist, zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Hoffmann.
Ja, guten Tag, ich freue mich auch.
Sie erzählen gleich zu Anfang Ihres Buches, dass Sie als Kind oft unter dem Tisch gesessen sind, an dem die Erwachsenen über die Heimat gesprochen haben, den Ort Rosenthal, der jetzt Rožina, wenn ich es richtig ausspreche, heißt, und über Ihre Sehnsucht, das Heimweh. Das war also etwas, das, seit Sie denken können, immer da war?
Ja, so ist es. Das ist tatsächlich ein Lebensthema für mich bisher immer gewesen, diese Flucht meines Vaters. Und ich erinnere mich an viele Gespräche in meiner Kindheit. Es wurde dann politisiert und irgendwann kam immer auch so ein Moment der Nostalgie und der Wehmut da rein, wenn die Älteren darüber sprachen, über dieses Dorf, das eben diesen ungeheuer romantischen Namen Rosenthal hatte. Mein Vater selbst war zu jung und auch zu traumatisiert, um sich da wirklich zu erinnern. Aber sein älterer Bruder und andere in der Verwandtschaft haben dann auch davon erzählt.
Aber Ihre Eltern waren ja, obwohl beide Flüchtlinge waren, keine, die jetzt zu vertriebenen Treffen gegangen sind oder revisionistisch eingestellt waren, sondern haben sich sogar auch sehr für andere Geflüchtete eingesetzt und engagiert. War das so ein bisschen ambivalent, Ihr Gefühl dazu?
Es war tatsächlich so, dass meine Eltern nie in irgendeiner Weise revisionistisch waren oder für sie war immer sehr, sehr klar, es gab die deutsche Schuld und es gab das eigene Schicksal. Aber meine Eltern sind eben wirklich Flüchtlingskinder gewesen, Kriegskinder, die zu klein waren, um den Verlust selbst zu verstehen. Und so haben sie auch gelebt. Der Verlust und die traumatische Erfahrung dieser Flucht sind letztlich sehr stark unbewusst geblieben und gar nicht, wie wir heute sagen würden, in so einem modernen Psychologendeutsch verarbeitet worden.
Aber Sie sind ja auch tatsächlich im Lauf Ihres Lebens immer wieder dorthin gefahren. Sie haben auch Ihr ganzes Berufsleben eigentlich Richtung Osten orientiert, haben Russisch studiert und viele Jahre als Korrespondentin aus Moskau berichtet. Aber hat denn das jetzt, diese Erfahrung, diesen Weg wirklich nochmal nachzulaufen, hat der jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive da aufgemacht?
Ja, eine ganz andere. Und zwar, weil 550 Kilometer zu Fuß einfach in erster Linie mal eine körperliche Erfahrung sind. Und ich damit auch verstanden habe, wie diese Distanz des Flüchtenmüssens bei meinem Vater über den Körper gegangen ist. Und ich habe dann wirklich endlich verstehen können, warum er sich an nichts mehr erinnerte, weil man tatsächlich in diesem Vorwärtsgehen den Verstand verliert, die Erinnerung verliert, die Klarheit der Gedanken verliert, auf sich selbst zurückgeworfen wird. Und ich habe sehr, sehr viel nochmal über seine Erfahrung verstanden.
Sie sind ja durchs heutige Polen, durch Tschechien gelaufen. Sie erzählen von vielen Begegnungen mit Menschen dort. Und dazwischen ist auch immer wieder Vergangenes eingeflochten. Die Geschichte ist also ein Buch, das mehrere Ebenen hat. Was, wenn Sie jetzt so zurückdenken, hat Sie am meisten bewegt bei dieser Reise?
Ich würde sagen, zwei Begegnungen waren für mich besonders bewegend. Das eine eine alte Frau, auch in dem Dorf, aus dem mein Vater stammte, die eben von ihrer eigenen Flucht- und Vertreibungsgeschichte erzählt hat. Ich denke, das ist etwas, was bei uns insgesamt in Deutschland viel zu wenig bewusst ist, dass die Menschen, die in die Gebiete kamen, in westlichen Polen, aus denen die Deutschen vertrieben worden waren, Selbstvertriebene waren aus Gebieten weiter östlich, nämlich oft aus der Westukraine, der heutigen Westukraine, muss man sagen, und die nun in diese Dörfer geschickt wurden und dort heimisch werden sollten und praktisch genau dieses Schicksal erlebt hatten mit allen Verlusten. Und da hat mir eine alte Frau eben davon erzählt, wie das war, als sie im Sommer 45 in dieses Dorf, das nun Ruzhina hieß, kamen. Und der zweite Moment war dann schon wesentlich weiter westlich im heutigen Tschechien, als ich tatsächlich zum einzigen Mal auf diesen 550 Kilometern eine Frau getroffen habe, eine alte Frau, die sich noch erinnerte daran, wie im Winter 1945 diese Flüchtlingskolonnen durch ihren Ort gekommen waren. Und ich kam mit ihr und ihrem Sohn in ein langes Gespräch. Sie haben mich schließlich eingeladen, bei ihr zu übernachten, was mir nicht selten vorgekommen ist auf diesem Weg. Und sie ging dann mit mir durch dieses Dorf und kam zu so einer Stelle, so einer Brache und sagte, hier war das, hier standen die Wagen, hier hat dein Vater damals übernachtet. Und das war dann eben schon ein sehr bewegender Moment, dass da jemand war, der jetzt natürlich nicht sich an meinen Vater erinnerte, aber zumindest an dieses Geschehen erinnerte. Ja, das war für mich sehr bewegend.
Das fand ich auch wirklich sehr, ja, hat mich angegriffen, wie diese Menschen auch sich anders eben erinnern oder wie Sie auch gerade erzählt haben, dass das ja auch Vertriebene waren, die dann dort, wo sie hingekommen sind, auch gar nicht wieder heimisch geworden sind. Jetzt heißt es in Ihrem Buch an einer Stelle, im Osten Europas tobt ein Geschichtskrieg, ein Krieg des Gedenkens. Das hat ja vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben, ja auch nochmal eine ganz andere Dimension. Oder wie nehmen Sie das jetzt wahr?
Ja, ich nehme das schon so wahr, dass eben vieles an der Geschichte des 20. Jahrhunderts uns bis heute verfolgt und auch bis heute nicht verarbeitet ist und deshalb auch sehr leicht immer wieder politisch instrumentalisiert werden kann und dass dann oft anstelle einer versöhnenden Aufarbeitung der Geschichte eine Politisierung tritt, wo das ausgenutzt wird, um letztlich neue Zwietracht zu sehen und ja, wie ich auch in dem Buch geschrieben habe, vielleicht den Grundstein für die nächsten Konflikte oder die nächsten Kriege zu legen. Und ich fürchte, dass das, was wir jetzt sehen, auch etwas damit zu tun hat, ja.
Wenn man es individuell betrachtet, wollte ich Sie noch mal fragen, es gibt ja auch diese Theorie der vererbten Traumata, also dass sich traumatische Erfahrungen, die nicht bearbeitet worden sind, vererben. Und Sie erzählen auch selbst von Albträumen, die Sie als Kind hatten und die eigentlich die Albträume Ihrer Eltern waren. Hat sich das jetzt gelegt durch dieses Buch und die Wanderung?
Also ich glaube nicht, dass ich jetzt fertig bin mit dem Thema und mich gar nicht mehr dafür interessieren werde. Aber ich denke schon, dass ich das durch diese Wanderung noch mal ein Stück weit stärker verarbeitet habe und noch eine andere Form gefunden habe, damit umzugehen und es, wie ich hoffe, auch in etwas Lebendiges und Gegenwärtiges zu verwandeln, diese Geschichte.
Und Ihre Töchter, die fahren ja ganz unbekümmert nach Polen zum Zelturlaub. Das erzählen Sie am Ende. Das ist ja auch ein schöner Ausblick, den Sie da noch geben, dass die Enkelgeneration offenbar befreit von etwas ist. Es gibt ja auch viele Romane, in denen Enkel auf die Geschichte ihrer Großeltern schauen. Was denken Sie, warum das so viel leichter ist, wenn da eine Generation dazwischen ist?
Ich glaube, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich das bearbeiten möchte und dass dadurch vielleicht auch meine Kinder ein Stück weit freier sind. Aber es ist auch einfach der zeitliche Abstand. Der Zweite Weltkrieg ist für meine Kinder ja so weit weg wie für uns das Kaiserreich. Und dadurch gibt es einfach auch die Möglichkeit, da noch mal ja, befreiter sich das anzuschauen. Ich glaube auch, dass einfach das, was Sie am Anfang angesprochen haben, diese Stimmung der 70er Jahre, in der noch so viele Menschen lebten, die den Krieg erlebt hatten, dass das etwas ist, was eben meine Generation noch geprägt hat, aber letztlich für unsere Kinder schon sehr weit weg ist.
Und dass Sie jetzt darüber schreiben konnten, das ging aber offenbar auch erst, nachdem Ihr Vater gestorben war. Weil es ist ja auch irgendwie eine Würdigung, ein Erinnerungsbuch und ein Gespräch mit dem Vater. Die reden ihn ja auch in der zweiten Person als du immer an. War Ihnen das gleich von Anfang an klar, dass das auch so persönlich werden wird?
Nein. Ich habe lange schon über dieses Thema schreiben wollen. Und dann bin ich immer wieder hingefahren. Dann entstand die Idee, diesen Weg zu gehen. Aber das hat sich alles erst langsam entwickelt und auch im Schreiben musste ich erst den Ton finden und die Art, diese Ebenen zu verweben, also die Geschichte, die Familiengeschichte, die zurückblickt, das Jahr 45, das, was ich auf der Wanderung erlebe, das Sterben meines Vaters, das ist ja auch in dem Sinne auch ein Vater-Tochter-Buch, auch eine politische letztlich und gesellschaftliche Ebene, die ja da drin ist. Das alles so zu verweben, da bräuchte ich ziemlich lange, bis ich da den Ton gefunden habe, in dem ich das erzählen wollte. Aber für mich war eben wirklich wichtig, dass in dieser persönlichen Geschichte, die ich beschreibe, das ist ja letztlich ein Buch über meinen Vater, das Allgemeine aufscheint, was ein Flüchtlingsschicksal ist und was eben über Generationen eine Familie prägt. Und es sollte eben nicht nur, in Anführungsstrichen sozusagen, nicht nur seine Geschichte oder meine Geschichte sein, sondern schon darüber hinausgehen.
Christiane Hoffmann, vielen Dank für dieses Gespräch und das Buch, über das wir gesprochen haben und mit dem Christiane Hoffmann für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, heißt Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters und erschienen ist es beim CH Beck Verlag.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse, die sind heute zu Gast in der Lesart, und zwar die Nominierten für das beste Sachbuch. Und jetzt reden wir über einen Mann, der ein echter Kunstberserker war. Mit 14 hat er sein erstes Werk geschaffen, mit 24, da war er schon ein Star, und gearbeitet hat er bis wenige Tage vor seinem Tod mit 89 Jahren. Und das ist ein stolzes Alter, weil ich nämlich von einem Künstler spreche, der in der Renaissance gelebt und gearbeitet hat. Michelangelo, Maler, Bildhauer, Dichter, Architekt. Über diesen Menschen, über Michelangelo, hat der Kunsthistoriker Horst Bredekamp ein gewaltiges Buch geschrieben, mehr als 800 Seiten, aufwendig gestaltet und gedruckt. Das Ergebnis eines ganzen Forscherlebens, möchte ich sagen, weil Horst Bredekamp Jahrzehnte seiner Arbeit als Professor für Kunstgeschichte in Hamburg und in Berlin diesem Phänomen gewidmet hat, Michelangelo. Schön, dass Sie da sind, Herr Bredekamp. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Michelangelo, der hatte ja schon zeitlebens so Spitznamen. Der Göttliche, aber auch der Schreckliche. Was war denn so schrecklich an dem göttlichen Michelangelo?
Ja, es sind zwei Begriffe, die sich auf den ersten Blick widersprechen, aber auf den zweiten vielleicht auch wieder nicht. Er hat diesen Titel bekommen, weil er selbst mit Päpsten und Fürsten und Kaisern in seinem Sinn gleich zugleich agierte. Und er hat, wenn ihm etwas nicht gelang, mit Auftraggebern, mit Groll, mit Abwehr, auch mit bösen Worten reagiert. Und das hat die Zeitgenossen erstaunt. Das ist die eine Seite des Göttlichen, aber auch Schrecklichen. Die andere liegt etwas ungünstiger, kann man vielleicht sagen. Er konnte sehr, sehr ungnädig sein, wenn es um sein Werk ging, um die Form. Er hat selten genug, aber doch auch ein böses Spiel mit Kollegen gespielt, um seine Aufträge so umzusetzen, wie er sich dies unabdingbar vorstellte. Und diese beiden Komponenten haben zu diesem scheinbaren Zwiespalt göttlich und schrecklich geführt. Er hatte natürlich viele, viele andere Seiten, aber auf diese zugespitzt kann man es wohl so erklären.
Und er konnte andere, glaube ich, auch ziemlich triezen, oder? Ich lese die Episode in Ihrem Buch, dass er zeitlebens mit einer gebrochenen Nase herumgelaufen ist, weil er schon als Schüler im Garten der Medici einen Mitschüler im Malunterricht so getriezt hat, dass der ihm die Nase richtig zu Brei geschlagen hat. Und zwar derartig zu Brei, dass angeblich, lese ich bei Ihnen im Profil, die Stirn weiter vorstand als die Nase. Konnte der so ein Biest sein?
Man kann dies nicht rekonstruieren. Also Torrigiano, ein etwa gleichaltriger Bildhauer im Medici-Garten von Florenz, beide wurden ausgebildet. Es kann eine Rangelei gewesen sein, eine Konkurrenzsituation, das ist nicht mehr genau zu rekonstruieren. Cellini, ein Dritter, hat mit großer Wut über Torrigiano in seiner eigenen Autobiografie berichtet, dass dieser sein Leben lang stolz gewesen sei, dass er dem jungen Michelangelo diesen Faustschlag versetzt hat, sodass er, so heißt es, sein Leben lang gezeichnet war. Als Boxer.
Ja, als Boxer. Ich finde diese Episode deswegen auch so spannend, weil Sie in Ihrem Buch etwas ganz anderes so klar herausarbeiten an Michelangelo, nämlich nicht seine mögliche Fähigkeit, andere zu triezen, sondern seine Empfindsamkeit, seine künstlerische Empfindsamkeit, sich hineinzudenken, Ambivalenz darzustellen. Sie beschreiben ihn als panempathisch. Können Sie das erklären?
Ja, das ist eine der vielleicht stärksten Überraschungen, die man erleben kann, wenn man sein Werk mit seinem Verhalten, mit seinem Charakter, seinem Leben in eine gewisse Beziehung zu bringen versucht. Er gilt ja als störrisch, als einsam. Auch das schwang in dem Begriff, in der Bezeichnung des Schrecklichen und der Zeitgenossen mit. Aber dies trifft nur unter bestimmten Situationen zu. Er war im Gegenteil sowohl im persönlichen Leben außerordentlich gesellig und in seinem eigenen Verständnis, in seinem eigenen Empfinden so überreich, er nennt es wörtlich so, an Liebesbereitschaft, dass er sich zurückziehen musste, um nicht von seinen eigenen panempathischen, also alles aufnehmen wollend, diesen Gefühlen geradezu erdrückt zu werden. Das sind seine eigenen Worte. Und diese schwer bremsbare Empfindung für andere, auch für gegensätzliche Größen, hat sich in seinem Leben ebenso wie in seinen Werken, darauf zielte Ihre Frage, ausgewirkt, indem er, das ist die Grundthese meines Versuches, kein einziges Werk schaffen kann, das nicht den Gegenpol dessen, was er zeigen will, mitnimmt. Und das macht seine Werke von dem ersten Relief an zu einer so tiefen Überraschung und auch Bewegung, die wohl jeden Betrachter erfasst hat.
Ist genau diese Ambivalenz in dem Werk, diese Mehrdeutigkeit, ist es das, was Michelangelo auch für uns heute noch so interessant macht?
Ich habe dieses Denken in Widersprüchen und das Formulieren von Gegensätzen im Marmor, in der Farbe, in Zeichnung, das Denken in Gegensätzen, das sich dort materialisiert, immer wieder als Wappnung gegen eindimensionale Erklärung der Welt und der Werke und der Kunst und von Menschen genutzt und glaube auch, dass es in unterschiedlichen Situationen immer neu aktuell und wichtig ist.
Sie stellen relativ zu Beginn Ihres Buches ein Zitat ins Zentrum, das zieht sich dann auch so als These durch. Ein Zitat, das ist eine Signatur. Es gibt eine Anekdote, er habe angeblich belauscht, dass quasi bei einer Fremdenführung ein seiner Werke falsch zugeordnet worden sei. Der sei dann nachts hingeschlichen und habe es nachträglich in Marmor signiert. Sie schreiben, diese Anekdote kann eigentlich so nicht stimmen, aber diese Signatur, die sei trotzdem ganz typisch für ihn. Da stecke der gesamte Michelangelo drin. Können Sie auch das erklären?
Es ist das einzige Werk, das er mit seiner Signatur versehen hat.
Danach das hat er nie wieder nötig.
Nie wieder nötig. Keine Zeichnung, keine Malerei, kein Fresko natürlich. Das hatte er nur ein einziges Mal möglich. Die Pietà in St. Peter in Rom. Danach war er so berühmt, dass seine Handschrift deutlich war für jeden.
Aber was hat er da hineingemeißelt, dass Sie das so typisch finden?
Auf Latein hätte er schreiben können, fake it. Er hat gemacht. Er hat das Imperfekt genommen, das er machte. Auf Deutsch übersetzt wird, es müsste eigentlich im Wortsinn des lateinischen Ursprungs heißen, er war im Begriff zu machen. Also er hat es definitiv nicht vollendet. Und damit hat er jedes seiner Werke, wenn es für sein gesamtes Oeuvre zutrifft, und es trifft so zu, jedes Werk als nicht vollendet, selbst wenn es vollendet war, definiert. Im Sinne der Panempathie. Es gibt keine letzte Möglichkeit. Die Unvollendung gehört zur Vollendung, wie umgekehrt das Vollendete sich nur in der permanent weitertreibenden Latenz sich zeigt. Und dies hat er in der großen Zahl von Werken, die er nicht vollendet hat, ebenso formuliert wie in den Werken, die scheinbar vollkommen bis zum letzten Meißelschlag oder Pinselstrich vollendet sind, vorgeführt. Und das ist ein Motiv, das man futuristisch nennen kann, also das permanente Weitertreiben. Und es gehört im letzten Moment, denke ich, mit seinem spannungsreichen Bewusstsein, dass es nie einen Endpunkt gibt, der nicht zugleich ein Anfang ist. Und das hat mich tief beeindruckt, immer.
Auch das kommt mir genauso wie die Ambivalenz, über die wir vorher gesprochen haben, sehr gegenwärtig für uns heute vor. Ist er damit aus seiner Zeit herausgefallen?
Ja, es ist verführerisch, Personen der Geschichte unmittelbar in die Gegenwart zu transportieren. Bei Michelangelo ist es aber keine künstliche Tat, wenn man es so nennen will, weil diese innere Harmonisierung von Gegensätzen, die Gegensätze bleiben, etwas ist, was ein Training für die Erfahrung von Welt und von Kunst an sich darstellt, das immer neu wichtig ist. Und in dem Sinn auch in seinen Dichtungen, die fragmentiert sind, die die Reime zersplittern, die nur Gedankenstriche sozusagen hinwerfen, die zerquält sind und sich selbst feiernd. In all diesen bizarren Gegensätzen kann man die Modernität sehen. Und ich sehe in diesem Begriff keinen Kitsch, sondern einen Strukturmoment des Lebens und des Werkes.
Jetzt haben wir so eine kleine Ahnung davon, wie Sie sich Michelangelo nähern, wie Sie denken über ihn, wie Sie sein Werk auch angehen. In Ihrem Buch, da vereinen Sie Ästhetik und Politik und Persönliches. Also das ist eine Biografie, das ist auch eine Biografie der Schaffensperioden eigentlich. Es ist Zeitgeschichte, es ist ein unglaublich großes Buch, also rein physisch schon, mit 800 großformatigen Seiten, mit tollem Papier. Es ist sehr aufwendig gedruckt. Die Abbildungen sind immer an der passenden Stelle in den Text eingearbeitet. Es sind nicht getrennte Bildteile. Also es ist wirklich ein richtig prächtiges Buch. Das ist ja auch für so einen Verlag ein riskantes Unterfangen durchaus. Haben Sie da ringen müssen? Haben die manchmal gesagt, ach, der Bredekamp, jetzt will er noch sein 848. Bild auch noch da drin haben?
Ich war ja nicht dabei. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Andererseits muss ich entschieden sagen, dass der Verlag Susanne Schüssler bis eigentlich die gesamte Mannschaft sich in einer Weise mit diesem Buch identifiziert hat, wie man es sich als Autor nur erträumen kann. Das war keine Pflichtarbeit, sondern eine Dedikation. Man kann fast sagen Hingabe. Allein, was Sie beschrieben haben, die Layouterin sitzt in Buenos Aires. Wir haben wochenlang, Tag und Nacht, an dem Layout gesessen, durch die Zeitverschiebung. Ich habe also nachmittags begonnen, das war bei ihr morgens, dann bis abends, dann hat sie die Überlegungen umgesetzt und morgens haben dann meine Hilfskräfte das überprüft und ich bin dann nachmittags wieder eingestiegen. Das heißt, wir haben uns Verlag, auch meine eigenen Mitarbeiter und die Layouterin, mit diesem Werk identifiziert, wie das nur zu erhoffen ist, aber selten passiert.
Und das Ergebnis ist jetzt also auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Horst Bredekamp, haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke von meiner Seite.
Horst Bredekamp hat also das Buch geschrieben, Michelangelo, 816 großformatige Seiten, üppig ausgestattet, 118 €, erschienen bei Wagenbach.
Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt heißt das Buch, mit dem Juliane Rebentisch für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert ist. Juliane Rebentisch ist Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main und seit Herbst 2019 unterrichtet sie auch am Department of German der Princeton University und dort bin ich mit ihr verbunden. Hallo Frau Rebentisch, schön, dass wir miteinander sprechen können.
Hallo Frau Gerg, ich freue mich.
Dieser Begriff der Pluralität, den Hannah Arendt ja eben ganz anders meinte, als wir den heute so gebrauchen, ist der nicht viel radikaler als das, was wir heute damit meinen?
Ja, würde ich sagen. Das ist schon sehr interessant, wie sie den verwendet, dass sie nämlich Streit und Pluralität ganz eng zusammendenkt. Und wenn man heute von Pluralität die Rede ist und von pluraler Gesellschaft, weist man ja da häufig hin drauf, um zu sagen, naja, alle Positionen haben irgendwie recht und man muss sich ja nicht unbedingt streiten. Ne? Also eine Art Indifferenz der diversen Positionen und das ist gerade nicht Arendts Position. Also Pluralität lebt nur, ist überhaupt nur ethisch und politisch relevant dort, wo es Auseinandersetzungen gibt. Also wo die jeweiligen Positionen sich einander zuwenden und das auch durchaus im Streit. Und Pluralität ist auch nicht Diversität bei ihr, nicht? Es geht auch nicht um Pluralismus im politischen Sinne, sondern es geht wirklich um die jeweiligen Weltzugänge der Einzelnen, ja, um die singulären Positionen. Und da drin, das ist ein weiterer Punkt, der total interessant ist, wie ich finde, sieht Arendt die Entfaltung menschlicher Freiheit an Pluralität ganz eng gebunden. Also nur da, wo es eine plurale Öffentlichkeit gibt, in der eben Auseinandersetzungen stattfindet, wo eben Einzelne als Einzelne erscheinen können, nur dort gibt es etwas wie wirklich voll entfaltete Freiheit, weil nur dort, könnte man das noch ergänzen, nicht, die Einzigartigkeit der jeweiligen Positionen erlebbar wird für die anderen, aber auch für die jeweilig Erscheinenden. Und weil es nur im Austausch mit anderen die Möglichkeit gibt der Veränderung und dass Neues in die Welt kommt und die Offenheit der jeweiligen Weltzugänge erfahren werden kann, was auch ein ganz wichtiges Element von Freiheit ist für Arendt. Und schließlich, wenn ich das auch noch ergänzen darf, hat das auch noch eine erkenntnistheoretische Dimension, dass nur dort, wo Wirklichkeit beglaubigt wird durch ganz unterschiedliche Perspektiven, haben wir etwas wie Welt und Wirklichkeit. Ja, wo das nicht mehr gegeben ist, entwirklicht sich die Welt. Und Arendt war eben auch sehr in Sorge, ne, dass diese Pluralität ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir heute auch sehr genau. Man muss sich darum kümmern und man kann sich sorgen, und wir uns heute auch, um den Verlust einer solchen Pluralität. Und Arendt hat das mit Bert Brecht finstere Zeiten genannt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann war sie selbst zum Teil auch nicht durchgehend fähig zu dieser Pluralität, etwa in Bezug auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Was war da das Problem? Hat sie sich da selbst durch bestimmte theoretische Entscheidungen blockiert?
Ja, das ist mein Eindruck gewesen, dass sie durch bestimmte systematische Entscheidungen, also dass sie sehr stark eben durch diese Identifizierung gewissermaßen des Erscheinens in einer pluralen Öffentlichkeit mit dem Begriff politischer Freiheit, dass sie auf der anderen Seite irgendwie geschlossen hat von dem Umstand, dass eben nicht gesehen, nicht gehört werden in einer Öffentlichkeit, dass das eine Form von Unfreiheit sein muss, damit liegt sie ja richtig. Aber sie hat dann weiter geschlossen, dass da eben gar keine Würde, sozusagen gar keine Freiheit, gar keine Welt mehr sein kann. Da gibt es sozusagen keine Abstufung. Das ist ein Denken in Dichotomien, in Entweder-Oder, die ihr viel verstellt hat. Ja? Und das ist das eine, glaube ich, was systematisch ein Problem ist, dass sie wenig Sensorium hatte sozusagen für das Denken von Welt auf der Seite der Ausgeschlossenen und Unterdrückten. Ja? Man kann sich das natürlich historisch klar machen, woher das kommt, ja? Dass es ihr in dem Totalitarismusbuch darum ging, sozusagen die ineinandergreifenden Mechanismen zu verstehen, die von der Entrechtung zur Vernichtungspolitik geführt haben. Man kann sich das klar machen, woher das kommt und dass das in diesen scharfen Beschreibungen auch eine Berechtigung hat, aber trotzdem sozusagen in den systematischen Konsequenzen, und das sieht man dann an anderen Stellen in dem Werk, verbaut ihr das auch viel. Die Möglichkeit eben, wie gesagt, Welt zu sehen auf der Seite der Ausgeschlossenen, die Möglichkeit, den Kern von Würde zu sehen und die Möglichkeit, ein Potenzial von Freiheit zu sehen, die dann auch wichtig ist für den Kampf um Veränderungen und so weiter. Und das ist das systematische Problem oder eins der systematischen Probleme, die ich da gesehen habe.
Jetzt geht es ja um viele Themen, das schreiben Sie auch gleich am Anfang bei Hannah Arendt, die auch heute eigentlich uns wieder beschäftigen, wenn man an Flucht denkt oder den Begriff der Wahrheit, die scheint in einer Krise zu sein. Darauf weisen so Schlagwörter wie postfaktisches Zeitalter oder alternative Fakten hin. Das schreiben Sie. Wie ist denn diese Krise der Wahrheit zum Beispiel, um mal was Konkretes zu besprechen, mit Hannah Arendt anders oder vielleicht sogar besser zu verstehen?
Es ist ganz interessant, dass Arendt wirklich einen postmetaphysischen Wahrheitsbegriff hatte. Ja? Also sozusagen, es gibt nicht die Wahrheit, sondern Wahrheit ist uns nur erreichbar in der Auseinandersetzung unterschiedlicher Perspektiven. Dort, wo wir gemeinsam sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven Wirklichkeit beglaubigen. Ja? Da stabilisiert sich Wahrheit, aber eine solche Wahrheit ist nie gefeit, ja, vor der Möglichkeit der Korrektur. Wir können jetzt im Westen Wissen und Gewissen etwas für wahr halten und dann später feststellen, dass wir eine wichtige Perspektive übersehen haben, einen wichtigen Aspekt und unser Verständnis korrigieren müssen. Also Arendt war extrem sozusagen committed auf diesen Raum der Auseinandersetzung, in dem es überhaupt allein uns Wahrheit postmetaphysisch zugänglich ist. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist das, was sie als Zerfall der Öffentlichkeit oder Verfinsterung der Öffentlichkeit diskutiert, mit der Implikation, dass dort sich die Welt auch entwirklicht, nicht so sehr, sagen wir jetzt mal, den Begriff der alternativen Fakten nimmt, wäre sozusagen nicht so stark das Problem, dass jemand kommt und sagt, ich habe hier aber eine alternative Perspektive. Das wäre für Arendt noch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn sich eine solche Behauptung rausnimmt aus dem Raum der Argumentation. Und das ist, was wir sehen mit den zeitgenössischen Populismen. Das ist, was wir gesehen haben mit Trump. Und der Spuk des Trumpismus ist ja mit der Abwahl von Trump keineswegs vorbei. Ja, das sehen wir mit den Verschwörungstheorien, dass dann eigentlich seine Wahrheit behauptet wird und einen Faktenanspruch erhebt, aber so, dass die Debatte eigentlich beendet werden soll. Zu den Alternative Facts von Trump soll es eben selber keine Alternativen mehr geben. Die Gegenüber werden entwertet. Die politischen Gegner heißen dann korruptes Establishment oder Lügenpresse oder so. Und die Foren der Auseinandersetzung, die werden negiert. Und das ist das wahnsinnig Toxische an dieser Situation. Ja, und das heißt einfach, jeder, der irgendwas behauptet in der Öffentlichkeit, muss sich halt der Diskussion stellen und den Beweis führen. Und wo diese Beweise nicht mehr geführt werden wollen, geht es dann eigentlich nur noch um die Durchsetzung von Interessen und Macht.
Also Streit und Auseinandersetzung ganz wichtig für das Denken von Hannah Arendt. Und sie selbst hat ja auch viele Kontroversen bewirkt. Einer der bekanntesten war ja sicher die Kontroverse um ihr Buch Eichmann in Jerusalem. Würden Sie sagen, das ist eine typische Hannah Arendt-Kontroverse? Und wenn ja, in welcher Hinsicht?
Super Frage auch, weil das mich das eigentlich am meisten beeindruckt hat. Ich streite ja auch mit Arendt in dem Buch sehr viel, bin nicht immer sozusagen mit ihr einer Meinung, aber was ich sehr beeindruckend finde, ist ihr Eintreten sozusagen für das Urteilen selber und auch für das streitbare Urteil. Und es gibt etwas in dem Ton eigentlich aller Bücher, sicherlich aber in dem Eichmann-Buch auch, also das ist ja ein derart sarkastisches Buch, wenn man das nochmal liest, also der Ton an vielen Stellen, dass die Autorin da nicht abziehbar ist, die sich da exponiert mit ihrem Urteil. Und diese Parteilichkeit in der Sache, die Polemik auch, ja, das hat sie auch an Lessing immer toll gefunden. Und ich glaube, in dem, was sie an Lessing bewundert, da findet sich so etwas wie ein implizites Selbstporträt von Arendt. Also dass die Polemik und auch die Detailversessenheit in dem Urteil und das wirklich sozusagen meinen, was man sagt, dass das aber zugleich verbunden ist und die ganze Kraft bezieht daraus, dass eben dieses Urteil gerichtet ist an eine Öffentlichkeit, in der eben dieses Urteil nochmal diskutiert werden wird und auch Gegenwind erfährt. Und sie hat sich da auch nach der Eichmann-Kontroverse aufgeregt über das Nachkriegsdeutschland, wo die Leute, die über die Verbrecher des Nationalsozialismus geurteilt haben, stärker in der Kritik standen als diese Verbrecher selber. Und dieses Eintreten für das Recht des Urteils selber und des streitbaren Urteils auch als etwas, was total wichtig ist, um eine Öffentlichkeit zu erzeugen, in der die Leute aus dem Schlaf ihrer Gewohnheit irgendwie gezogen werden und selber zum Urteil aufgefordert werden. Das ist was, was die Texte alle von Arendt performativ vollziehen. Und das finde ich eine sehr beeindruckende Seite ihres Werks.
Und das ist ja auch was ganz Aktuelles, Juliane Rebentisch. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und das Buch, mit dem Juliane Rebentisch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, in der Kategorie Sachbuch, ist unter dem Titel Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt beim Surkamp Verlag erschienen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. In unserem Sachbuchmagazin sprechen wir heute mit allen 5 Sachbuchnominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Und an dieses Buch zu Hannah Arendt gerade, da schließt das nächste eigentlich an. Weil wo Hannah Arendt von der Gleichheit beim absoluten Unterschiedlichsein gesprochen hat, da geht es für Hadija Haruna Oelker erst los. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und ist mit ihrem Buch Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und ja, stellt selbst gleich auf den ersten Seiten ihres Buchs diesen Bezug zu Hannah Arendt her. Guten Tag, Frau Haruna Oelker.
Hallo.
Können Sie vielleicht an einem Beispiel deutlich machen, vielleicht irgendwas, was Sie gestern oder heute erlebt haben oder beobachtet haben? Was ist für Sie die Schönheit der Differenz?
Gut, es ist natürlich nicht ganz leicht, in diesen Tagen von so viel Schönheit zu sprechen. Schön ist vielleicht, nein, es ist eher schwierig, manchmal die Schönheit herauszufiltern. Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst in Zeiten wie diesen, wenn Menschen kategorisiert werden, wenn es Krieg gibt und wenn unterschiedlich über Menschen gedacht wird, herauszuarbeiten, dass wir doch alle unterschiedlich gleich sind. Sie haben es ja auf Hannah Arendt auch bezogen. Und in den Differenzen das Schöne zu sehen, um die Abwertung zu bekämpfen, die dahinter steckt.
Das heißt, das wäre quasi die Kehrseite. Können Sie das vielleicht an einem Beispiel sagen, wo Sie beobachten, dass wir die Differenz eben nicht als Schönheit begreifen, sondern ja zur Abwertung nutzen, also sie als Problem begreifen?
Ja, es wird ja viel über Diversität gesprochen und das ist natürlich auch ein Ansatz, mit dem ich in diesem Buch arbeite. Und es geht mir eigentlich darum zu sagen, wir sind unterschiedlich, ja, bei allem Gleichsein im Menschsein. Und mit dieser Differenz gibt es für manche Menschen auch die Erfahrung von Diskriminierung, also von Ungleichbehandlung. Und beides geschieht gleichzeitig. Und das zu akzeptieren, führt uns überhaupt erst dazu, miteinander ins Gespräch zu kommen, überhaupt erst dazu, Ängste, Sorgen, Fragen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, um im besten Fall dann an den Kern des Menschen nämlich wirklich heranzurücken und seine Schönheit in der Differenz zu sehen. Deswegen kann ich Ihnen die Frage gar nicht so eindeutig beantworten, weil ich nicht ein Mensch bin, der sagt, oh, wir sind alle so schön unterschiedlich. Das finde ich schon.
Ja.
Aber in dieser Schönheit liegt eben das Problem, dass nicht alle für schön befunden werden. Und das möchte ich ja gerade herausarbeiten, woran das liegt, um es zu erkennen.
Wer nicht in seiner Schönheit erkannt wird, das hängt ja oft auch damit zusammen, dass wir Menschen dazu neigen, uns selber immer als normal zu empfinden, was erstmal vielleicht kein Problem ist. Das Problem entsteht dann vielleicht, wenn wir die anderen als nicht normal empfinden. Welche Vorstellung von angeblicher Normalität wollen Sie in Frage stellen?
Ja, es gibt ja den schönen Begriff der Privilegien und es gibt natürlich auch eine Perspektive, die wir hierzulande haben, hier in Deutschland, was wir als normal begreifen. Darüber wurde ja auch schon viel diskutiert. Ich beginne in meinem Buch ja auch mit mir selbst, was ich bin und was ich nicht bin. Also, dass ich schwarz bin, dass ich eine Frau bin, dass ich nicht behindert bin, dass ich eine Cis-Frau bin, also dass ich mit dem Geschlecht geboren wurde, mit dem ich mich auch heute identifiziere, dass ich hetero bin. Und dann merkt man schon, da sind Attribute dabei, mit denen entspricht man der Norm und dann gibt es andere, damit tue ich es nicht. Was macht das mit mir als Mensch und was macht das, wenn ich das auf die Gesellschaft übertrage, in der sich ja jeder Mensch in all diese Einzelattribute, sogenannte Identitätsmerkmale, unterteilen könnte. Was macht das, wenn es sich vermischt? Und wie blicken wir dann da drauf? Und genau darum geht es. Das auseinanderzudröseln ist sehr komplex, nebeneinander vor allem gedacht und nicht in so einer Art Ranking, also in einer Hierarchie, sondern zu verstehen, dass wir vieles sind. Gleichzeitig, dass wir manches sogar im anderen gar nicht erkennen und dass das unser Miteinander ja auch manchmal so schwer macht.
Ihr Buch ist tatsächlich sehr persönlich gehalten. Also ich erfahre viel über Ihre Familie, über Ihren schwarzen Vater und Ihre weiße Mutter, wie Sie aufgewachsen sind, was Sie an rassistischer Ausgrenzung erlebt haben. Und spannend aber das, was Sie auch gerade schon angedeutet haben, wenn dann diese Perspektive bricht, weil Sie eben selbst heterosexuelle Ehefrau und Mutter sind. Mhm. Und da gibt es ein Kapitel, da schreiben Sie eben über geschlechtliche Identität. Mhm. Was haben Sie da gelernt, wenn Sie sich da mit Ihrer eigenen scheinbaren Normalität auseinandergesetzt haben?
Ja, ich finde es total wichtig, nochmal zu betonen, dass ich mich ja als Lernende verstehe. Das ist auch der Ansatz dieses Buches. Dieses Buch ist keine Art Ratgeber, so mache dein Leben und dann wirst du froh oder dann hast du alles verstanden, sondern dieser Weg des Verstehens von sich selbst, also bei mir selbst angefangen, deswegen schreibe ich auch über mich, aber hin zu einem gesellschaftlichen Verständnis von dem, was ich nicht verstehe, nämlich das Leben derjenigen, die eben auch Diskriminierung, Erfahrung aufgrund von Merkmalen, die ich nicht trage, weil ich da eben zu dieser Normalität, zu dieser Norm gehöre. Das waren ganz persönliche Erfahrungen mit Menschen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, wissenschaftliche Auseinandersetzungen, weil ich den Weg gewählt habe, mich zu informieren, vielleicht auch, weil ich Journalistin bin, neugierig bin, aber sicherlich ist es ein großes Themenfeld, das ich als ein Fachgebiet auch verstehe und in dem ich mich über die Jahre einfach, ich sag mal, schlauer gemacht habe und gemerkt habe, wie viel ich nicht weiß, wie oft ich auch verletzt habe, ohne es zu wollen und gleichzeitig selber verletzt worden bin, mein Gegenüber das vielleicht nicht wollte, manchmal wollte, dass man eben immer die Entscheidung hat, dass Unwissenheit eben vor Verletzung nicht schützt und oder selbst wenn man etwas weiß, ist es trotzdem schwierig machen kann. Aber dass genau das der Weg ist, wenn man gemeinsam, zusammen, miteinander genau, leben will, so wie ich es ja auch im Titel des Buches beschreibe.
Diese Verletzungen, die Sie da ansprechen, und auch Gefühle, Emotionen sind auch ein wichtiges Element in Ihrem Buch. Es gibt ein eigenes Kapitel zu dieser Empathie und Sie betonen den Wert emotionaler Empathie, also zu fühlen, was andere fühlen, den Schmerz, die Wut. Warum ist das in Ihren Augen so wichtig?
Ja, weil wir Menschen sind mit Gefühlen und wir sind in einer Gesellschaft, die schon sehr rational funktioniert, also auch geschichtlich gesehen. Ich gehe da ja auch geschichtlich zurück in die Emotionsgeschichte, die ja tatsächlich ein wissenschaftliches Fachgebiet auch ist, und schaue, wie ist das Selbstverständnis einer Gesellschaft und dann eben auch der Menschen darin. Und wem werden Emotionen zugeschrieben? Da gibt es ja auch eine Gender-Komponente. Also emotional zu sein ist ja auch nicht so gut. Und das wird ja auch oft gekoppelt an Menschen, die Diskriminierungserfahrungen benennen. Sei nicht so empfindlich. Und dann aber gleichzeitig sind doch alle empfindlich, nicht nur, wenn sie Verletzungen erfahren, sondern auch, wenn sie auf etwas hingewiesen werden, was sie vielleicht anderen angetan haben. Und schon sind wir in so einer emotionalen Zirkulation. Wir reden von Wutbürgern, wenn es um Politisches geht. Wir sind überall in der Politik selbst, auch jetzt in dieser Zeit, in diesem Krieg, sind wir nur mit Emotionen konfrontiert, mit Dingen, die man Menschen nicht ansieht. Deswegen war mir es so wichtig, diesem Teil ein großes Kapitel zu geben, um deutlich zu machen, dass in der Differenz unseres psychologischen, unseres mentalen, unseres emotionalen Seins eben auch eine Differenzerfahrung liegt, die wir nicht gleich feststellen können, sondern erst im Gespräch, im Miteinander auseinandersetzen, im einander auch zuhören.
Dieses Ich fühle, was du fühlst, das erscheint mir so ein bisschen wie ein Leitmotiv in Ihrem Buch. Ich habe mich aber schon auch gefragt, ob es für den gemeinsamen Erkenntnisgewinn nicht mindestens so wichtig wäre zu sagen, ich verstehe, was du denkst.
Beides. Es gibt ja sowieso nie entweder oder. Ich versuche das auch aufzubrechen, diese Grauzone herauszuarbeiten. Es gibt nicht nur entweder oder. Ich bin ein total rationaler Mensch und versuche zu analysieren, habe mir auch einen entsprechenden Beruf gesucht. Und gerade deshalb gibt es auch ein emotionales in einem rationalen Verstehen. Ja, verstehen schon, aber auf verschiedenen Ebenen.
Meine letzte Frage zu diesen Gefühlen und zur Empathie. Sie schreiben auch, ein zu viel an emotionaler Empathie kann es gar nicht geben. Auch da habe ich mich gefragt, stimmt das wirklich? Beziehungsweise wenden Sie das auch an? Ihnen selbst ist ja geschlechtergerechte Sprache sehr wichtig. Sie betonen in Ihrem Buch Ihre eigene diskriminierungssensible Sprache. Wenn jetzt jemand sich so richtig über das Sternchen in Rage redet, ist es dann zielführend, das mit möglichst viel emotionaler Empathie mitzufühlen?
Ich denke schon. Dieses sich in Rage reden und sich aufregen, darüber etwas verändern zu müssen, vermeintlich, weil es Menschen gibt, die ihre menschenrechtlichen Aspekte darin einfordern, ist ja hochemotional. Das ist für die Person, die sich so aufregt, ein Zustand. Da wird dieser Person etwas weggenommen. Das zu emotional zu begreifen, dieses Gefühl, was wird da weggenommen, und da reinzugehen und dann auch vielleicht auf einer rational-emotionalen Ebene zu fragen, was ist es, wovor du dich fürchtest? Was ist die Veränderung, die dir nicht gefällt? Wie ist dieses Gefühl, etwas aufgeben zu müssen, worüber du vorher nicht nachdenken müsstest, teilen zu müssen? Wir reden in dem ganzen Prozess von Privilegien und dem Anerkennen von unterschiedlicher Differenz ja um Teilen, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Das ist das große, große Überthema und ich versuche das greifbar zu machen an vielen kleinen Beispielen des Lebens. Der Genderstern zählt auch dazu.
Ich habe den Eindruck, dass Ihr Buch bei aller Kritik, die darin steckt, weniger ein Buch gegen etwas ist, sondern Sie betonen das auch, Sie schreiben eigentlich eher für etwas. Und am Schluss kommt ja auch dieser Aufruf, wirklich die Schönheit, die Differenz miteinander zu feiern. Ihr Buch macht natürlich auch klar, so weit sind wir noch nicht. Was macht Sie aber trotzdem so optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind?
Weil ich immer wieder Menschen begegne, die sich anstecken lassen, diese Perspektive einzunehmen oder darauf gewartet haben, dass sie kommt. Oft in Gesprächen, sei es in redaktionellen Auseinandersetzungen, aber auch in Workshops oder einfach in Kontexten der privaten Begegnungen, merke ich einfach, die Leute suchen nach etwas, das ihnen eine Anknüpfungsmöglichkeit gibt, zu verstehen, einander besser zu verstehen. Die gar keine Lust haben auf Spaltung und Grabenkämpfe. Und genau das macht mir die Hoffnung. Und vor allem, weil es ist nicht eine These, die ich aufstelle, sondern ich lebe das so.
Hadija Haruna Oelker, Die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken, so heißt das Buch. Es erscheint bei BTB für 24 Euro und es ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 als bestes Sachbuch. Dankeschön.
Danke auch.
Genau genommen heißt die Kategorie ja Sachbuch und Essayistik und in diese Kategorie Essayistik fällt die fünfte Nominierung.
Einen weiten Bogen spannt das Buch, über das wir jetzt sprechen. Etymologischer Gossip heißt es. Es enthält Reden und Essays von Uljana Wolf, Lyrikerin, Übersetzerin, Lehrende. Und ich freue mich jetzt, mit ihr über dieses Buch zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Etymologischer Gossip, das ist ja kein klassisches Sachbuch, eher eine wilde Sammlung verschiedener Textsorten, für die Sie sogar neue Begriffe gefunden haben. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber erstmal, wie ist das für Sie? Wie fühlen Sie sich auf dieser Liste der Nominierten in der Kategorie Sachbuch?
Ja, ich bin sehr überrascht und erfreut. Sie sagen es ja schon, es ist ein Buch, das, ja, ich nenne sie zu meisten Teilen Essays versammelt, zu Lyrik, Übersetzung und Mehrsprachigkeit. Und es ist eine Sammlung von Texten, die ich in den letzten 12 Jahren geschrieben habe und neu zusammengestellt habe. Und es ist, ja, es geht eben viel um Lyrik, aber auch darum, wie wir verschiedene Sprachen und Welt miteinander ins Verhältnis setzen. Und es ist kein klassisches Sachbuch, aber es ist vielleicht ein Versuch, zu gucken, was der Essay ist.
Und was die Herleitungen von Wörtern sind und vielleicht auch das, was über Wörter so gesprochen wird? Oder was bedeutet etymologischer Gossip?
Ja, genau. Also Etymologie ist ja, genau, wie Sie sagen, die Erklärung der Entstehung des Wortes oder eines Morphems bis zu seinem Ursprung in einer Wurzel, einer Wortform oder auch einer Lautung, was oftmals mit Vermutung am Ende zu tun hat. Und der Gossip ist die Rede, deren Ursprung nicht mehr ganz eindeutig auszumachen ist. Das ist eigentlich Klatsch oder Tratsch. Aber wenn man sich das Wort Gossip genauer anguckt, dann findet man, dass es eigentlich herkommt von dem Wort Gossip, eigentlich dem Paten, der Patin, also einer Beziehung, die nicht auf biologischer Verwandtschaft beruht. Und darum geht es. Etymologischen Gossip ist eine Art, die Sprache anzuschauen, die auch illegitime Beziehungen oder nicht biologische sozusagen Verwandtschaften zwischen Worten aus verschiedenen Sprachen sieht oder auch möglich macht und von so eindeutigen Ursprüngen wegkommt.
Und jetzt haben Sie es ja quasi schon vorgemacht, was Sie da zum Teil machen in diesem Buch, nämlich Worte so auf ihre Bedeutungen und ihre Entwicklung auch so abzuklopfen und eben auch in verschiedenen Textsorten, in der Lyrik, beim Übersetzen, in den Essays. Aber das wirkt bei Ihnen auch gar nicht so, als ob das so ganz verschiedene Vorgänge oder Textsorten sind. Hängt das alles für Sie zusammen?
Ja, absolut. Das ist manchmal sehr schwer zu trennen. Meine Arbeit als Übersetzerin von Lyrik, ja, das hat natürlich viel damit zu tun, wie ich schreibe. Ich lasse mich beeinflussen von Dingen, die ich übersetze. Ich lerne neue Formen beim Übersetzen. Und ich habe in der letzten Zeit auch viel mich Texten zugewandt, in denen Sprachen gemischt werden oder die durch Sprachmischsituationen entstanden sind, indem sozusagen die Hauptsprache, sagen wir das Englische, durch andere Sprachen instabil gemacht wird. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich das übersetze, denke ich gleichzeitig darüber nach, was ist das eigentlich, so ein mehrsprachiges Schreiben. Und das ist dann der letzte Teil des Buches, der sich viel mit solchen Fragen auseinandersetzt.
Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, wollen Sie uns einfach mal ein kleines Stückchen vorlesen, damit man auch mal so eine Vorstellung bekommt, wie Sie schreiben und was das für eine Art von Text ist?
Ja, sehr gerne. Ich würde den ganz kleinen ersten Text aus dem Buch vorlesen. Mhm. Der heißt Logbuch, aus dem Logbuch für etymologischen Gossip. Und darum geht es viel um Form und um Erinnern und Vergessen. Und Etymologie ist eben auch eine Art des Erinnerns und Wiedererinnerns von Sprache. Jedenfalls so, wie ich sie sehe. Form hilft dem Denken, sich zu erinnern. Es stellt sich heraus, dass das Wort stringent an eine Schnur erinnert, auf der sich das Denken in einzelnen Kugeln aufreiht. Alle anderen Etymologien lügen. Der Abstand zwischen den Kugeln kann sehr groß sein, damit das Denken Zeit hat, sich zu vergessen. Jede Kugel, die auch ein Kasten sein kann, ein Kästchen, ein Kätzchen, wiedererinnert sich anders als die vorhergehende. Nur so bleibt das Denken dringend. Die vielen Sprachen verhelfen der Form zu ihrem Schnursein, ihrem Schnurren.
Das ist ja schon in der Kürze ein unglaublich vielschichtiger Text und auch ein bisschen schwer einzuordnen. Und so ging es mir auch beim Lesen. Man schweift dann auch manchmal ab oder verliert sich irgendwo in diesem Buch. Aber das scheint mir auch beabsichtigt zu sein.
Ja, absolut. Genau. Also es ist kein Buch, das man von vorne bis hinten durchlesen muss. So ist es ja auch nicht entstanden, sondern es ist wie eine Art, ja, eben Logbuch verschiedener Sprachbewegungen über die Jahre hinweg. Viel, was auch in diesem kleinen Text anklingt, ist einfach auch durch Sprachspiel entstanden, durch das Ausloten oder dem Folgen von Ähnlichkeiten. So schreibe ich als Lyrikerin und so habe ich eben versucht, auch als Essayistin, wenn es das überhaupt gibt, zu schreiben. nämlich mich von Assoziationen, von Ähnlichkeiten, von Sprachspiel leiten zu lassen. Adorno hat einmal über den Essay geschrieben, Glück und Spiel sind im Wesentlichen. Und das waren so sehr tragende Gedanken dabei. Ich habe jedes Mal gedacht, was ist ein Essay eigentlich und wie kann ich mein Nachdenken über Sprache, was ja immer auch ein poetisches Nachdenken ist, mit meinem Forschen oder meinen Wissensfragen zusammenbringen, ohne dass ich nur über etwas spreche, sondern auch, dass in dem Sprechen, in dem Schreiben, das Denken gleichzeitig sozusagen verkörpert wird. Und das ist eben auch viel Abschweifen und viel Assoziieren und wieder rausgehen und wieder reingehen. Und so darf man das dann natürlich auch lesen.
Wenn wir jetzt als Nichtdichter eine neue Sprache lernen, dann ist man ja oft so ein bisschen frustriert, dass man sich nicht so präzise ausdrücken kann anfangs, wie wir das eigentlich wollen. Aber ich hatte den Eindruck, dass bei Ihnen genau dieses Verschwimmen oder wenn was so irgendwie in Schwebezustand gerät, Ihnen wichtig ist. Warum kann das gut oder auch produktiv sein?
Ja, weil ich denke, dass es eigentlich falsch ist, sich den Sprachen und auch mehrsprachigen Phänomenen vom Standpunkt der Kompetenz her zu nähern. Ja, dass man es nur als Kompetenzgewinn und als Optimierung ansieht. Sondern Sprache ist ja ganz oft etwas, was wild wird, was zufällig und spielerisch entsteht und was auch von Fehlern eigentlich produktiv vorangetrieben wird. So habe ich es jedenfalls erlebt. Ja. Ich habe in Polen eine Zeit lang gelebt und in den USA und jeweils die Sprachen gelernt oder gesprochen. Aber es ist immer etwas entstanden, nicht nur in der Fremdsprache, in der ich mich dann manchmal fehlerhaft ausdrücke, sondern eben auch in meiner eigenen, die stark davon beeinflusst wurde. Und ich denke, dass diese Schwachstellen, Nahtstellen, Überblendungen zwischen Sprachen zu sehen uns eigentlich sehr als Mensch auch hilft, in der Welt zu sein und immer auch etwas anderes zu sein.
Ist das denn, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber auch bei Ihnen biografisch begründet, dieses Interesse?
Ja, genau. Das kommt viel durch das Reisen, aber auch vielleicht dadurch, dass ich von Anfang an, als ich Gedichte geschrieben habe, gleichzeitig übersetzt habe, auch aus Sprachen, die ich noch nicht kannte. Also das große Phänomen des Nachdichtens steht dahinter, dass man sich Sprachen annähert, indem man mit einer interlinearen Übersetzung oder mit dem Autor oder der Autorin versucht, eine deutsche Nachdichtung zu machen. Und dieser Kontakt mit den anderen Sprachen und auch das Ausgeliefertsein waren immer wesentlich für mein Schreiben, sodass beides immer zusammengeht, Übersetzen, Schreiben und sozusagen Fremdsprechen.
Es geht also darum, durch diese Sprachbetrachtungen weniger so das Trennende, was wir eben durch Fremdsprachen in Anführungszeichen empfinden, zu haben, sondern eher Zusammenhänge herzustellen.
Genau, und zwar Zusammenhänge, die vielleicht neuartig sind oder die nicht durch unser unbewusst normiertes Sprachdenken schon geformt sind, sondern es geht genau darum, durch Verschieben, Versprechen, Versetzen und Übersetzen und sozusagen ein Denken mit anderen Sprachen, neue Zusammenhänge herzustellen.
Ich habe dann beim Lesen den Eindruck, dass Sie in diesen Texten eben auch gar nicht nur über Sprache nachdenken, sondern dann eben auch über die Welt. Könnten Sie das mal an einem Beispiel vielleicht beschreiben, was Sie da tun?
Ja, da fällt mir jetzt natürlich sofort Ilse Eichingers Zitat ein, über die ich auch schreibe in dem Buch aus dem Text Dover, aus dem Band Schlechte Wörter. Der beginnt so: Wult wäre besser als Welt, weniger brauchbar, weniger geschickt. Erde besser als Erde. Ja, und was daran anklingt, ist, dass die Sprache, die uns gegeben ist, um die Welt zu erschließen, gar nicht immer die gute ist oder die, der wir uns einfach ausliefern sollten, sondern dass wir sie hinterfragen sollten, um damit auch teils unbewusste Wertvorstellungen, die wir mitnehmen und die vieles überdeckt, die auch viel Gewalt überdeckt, zu hinterfragen. Und dass man eben einfach mal sagt, ein anderes Wort wäre vielleicht auch möglich. Warum? Weil wir dann natürlich die Welt uns durch die Sprache auch anders erschließen können.
Und vielleicht auch präziser mit der Sprache umgehen, denn das ist ja oft eben gerade im Alltag, in der Politik schlimm, wie da mit Sprache auch umgegangen wird.
Ja, wobei Präzision ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde eigentlich eher von einer poetischen Unschärfe sprechen, die auch Nebenbegriffen, Nebenworten, also etwas eine leichte Verschiebung immer zulässt. Weil Präzision ist eben auch ein verletzendes Werkzeug. Es hat ja sozusagen das Scharfe da drin. Und worum es mir geht, ist eigentlich eher zu sagen, dass ein gewisses Sprachdenken, das übersetzerisch oder mehrsprachig ist, eine produktive Unschärfe reinbringen kann in die Sprache.
Das war doch ein schönes Schlusswort, Uljana Woll. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Etymologischer Gossip bei Cookbooks erschienen. Essays und Reden enthält es von Uljana Wolf.
Das waren sie, die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie Sachbuch. Alle 5 Namen und auch die Bücher finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de.
Und schon in wenigen Tagen wird der Preis verliehen, am 17. März in Leipzig. Wer dann ausgezeichnet wird in der Kategorie Sachbuch, aber natürlich auch in der Belletristik und für die beste Übersetzung, das hören Sie natürlich auch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Das war's für heute aus unserem Sachbuchmagazin.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.